Ich bin weder ein Pessimist, ich bin nicht ein Optimist, ich bin ein Realist. Und das bedeutet, dass wir neue Möglichkeiten haben, die wir ausnutzen sollten. Wir sollten also den Klimawandel benutzen, um manche andere Dinge auch zu verbessern. Wir müssen nämlich ohnehin die Stadt umbauen. Warum das nicht dann zu benutzen, um die Stadt besser zu machen?
Guten Abend, Felix.
Olli, grüß dich.
Das war ein toughes Gespräch gerade.
Ja, also ich meine, Klaus Jakob, seines Zeichens, wie nennt sich das auf Deutsch? Geophysiker. Und er selbst nennt sich Mad Scientist, das fand ich sehr cool. Und der erste 88-Jährige, den wir hier im Podcast hatten, ist keine leichte Kost.
Das war harter Tobak. Ich bin K.O. Also ich habe schon, allein die Recherche hat mich echt mitgenommen. Dann noch das Gespräch, aber Wahnsinn, 88 Jahre Professor, wie nennt man das?
Emeritus, also ein, wie nennt man das dann? Ein Professor, der noch weiter arbeitet, aber der nicht mehr aktiv lehrt, glaube ich. Und der vor allem in seiner, aus seiner auf Stelzen stehenden Hütte im Hudson Valley heraus uns gesagt hat, New York muss ganz schön hart an sich arbeiten, damit es in den nächsten Jahrzehnten oder im nächsten Jahrhundert noch existiert. Und ich lebe jetzt seit 12 Jahren hier. Ich bin genau hier angekommen nach dem Supersturm Sandy, den unser Gast Klaus Jakob mit, ja, also Vorbereiter kann man nicht sagen. Er hat dafür gesorgt, dass weniger kaputt gegangen ist. Und habe seitdem so viel erlebt mit dem Wasser hier und so viele Dinge erfahren und gesehen in New York, die eigentlich einem sagen, Wasser ist schön und gut und es sieht super aus hier in der Stadt, aber am Wasser zu leben, das ist nicht mehr so en vogue. Und ich glaube, da hat er uns ganz schön reinen Wein eingeschenkt heute.
Ja, in der Tat. Ich habe noch vieles zu verarbeiten, auch die Details rund um den Friedhof. Kleiner Spoiler an der Stelle, also die fand ich extrem. Und ich glaube, du hast den Begriff gewählt, dass sich New York irgendwann mal in Venedig umwandeln könnte. Das hat er nicht verneint.
Und er ist halt jemand, der der Stadt schon viel geholfen hat in seinen über 50 Jahren Forschung hier an der Columbia und der aber auch sagt, die Stadt muss sich echt am Riemen reißen und ganz anders zusammenarbeiten als früher, um das zu bewältigen, was hier kommt. Also, das ist eins von unseren weniger heiteren Gesprächen, aber ich hoffe eins, aus dem ihr ganz viel mitnehmen könnt. Und Olli, Vivi, Heiner, Dank ans ganze Team, die ja diesen Podcast jetzt seit kurzem jede Woche auf die Strecke bringen. Und ganz lieben Dank an alle Plattformen. Es kommen ja täglich gefühlt neu dazu. Olli, wer hat uns zuletzt aufgenommen? Die Lufthansa, oder?
Die Lufthansa, ja. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass jetzt auch gerade, dass wir so viele Bewertungen bekommen haben und sowohl bei Spotify als auch bei Apple, und würden wir uns natürlich wünschen, noch mehr Bewertungen zu bekommen von euch. Also wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann schreibt uns doch einfach und schreibt auch gerne einen Kommentar und bewertet den Podcast. Und auch ein Hinweis, Felix und ich, Katharina, auch, wir hören sehr gerne den Podcast über radio.de. Tolle App. Wollen euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern schickt euch gerne direkt in den Podcast rein. Und ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Natürlich bin ich jetzt auch aus dem Podcast raus und voller Tatendrang. Er selbst hat sich den Mad Scientist genannt. Zwischendurch hat er sich auch mal Realist genannt. Und ja, es war ein sehr realistisches Gespräch über die Zukunft von New York, würde ich sagen. Ne?
Mhm. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Klaus Jakob. Klaus, sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Mein Vergnügen.
Klaus, wir haben gerade geklärt, dass Olli und ich dich duzen dürfen, was sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise wir sind so aufgewachsen, Professoren siezt man. Warum dürfen wir dich duzen?
Weil wir in Amerika sind.
Und wo bist du gerade? Wir haben dich auf Kamera gesehen. Wir haben jetzt die Kameras aus, um die Connection aufrechtzuerhalten. Wo bist du gerade? Wo sitzt du? Was ist um dich rum?
Ursprünglich hatte ich das vor, zu Hause zu machen, das Gespräch. Aber wie das so geht, meine Nachbarn haben eine wasserspritzende Reinigung ihres Hauses vor. Und da läuft da ein Kompressor, so dass ich schnell in mein Büro geflüchtet bin. Das ist nur so 8 Minuten weg von wo ich wohne.
Und wo wohnst du?
In einem kleinen Ort am Hudson River, der nennt sich Piermont am Hudson. Das sind so 20 Minuten außerhalb von Manhattan mit dem Wagen.
Und noch eine Sache, die ich toll finde in unserem Gespräch, ist, dass du Deutsch sprichst. Wie viel Deutsch sprichst du so im Alltag noch?
Sehr wenig. Das Gute ist, dass ich so vor 2 Jahren neue deutsche Freunde bekommen habe. Und die bestanden darauf, Deutsch zu sprechen. So nach 56 Jahren fange ich so allmählich wieder an, Deutsch zu sprechen. Das ist also sehr ungewöhnlich für mich.
Also Olli, ich würde sagen, das fließt gut, oder?
Total. Ich habe mir das noch viel, viel schwieriger vorgestellt, als ich gelesen habe. 56 Jahre, das hatte Klaus noch per E-Mail geschrieben. Ja, danke, dass ihr mir das so kurz vor der Aufnahme sagt, dass wir das auf Deutsch machen. Und ich habe seit 56 Jahren kein Deutsch mehr gesprochen. Dafür klappt es sehr gut. Und ich habe auch erfahren, dass der Klaus, weil das konnte uns Wikipedia gar nicht sagen und auch überhaupt die Online-Suche hat nicht zutage gefördert, er ist Schwabe.
Ja, natürlich. Ich bin in Stuttgart geboren. In Stuttgart.
Und es schwingt noch immer mit.
Ja, ich bin also immer südlich des Weißost-Äquators aufgewachsen. Von Stuttgart bin ich so allmählich, wie ich 4 Jahre alt war, nach Bayern verpflanzt worden. Das hört man auch so noch ein bisschen durch. Das waren dann die Kriegsjahre. Ich bin also schon so alt. Und nach dem Krieg sind wir dann nach Wiesbaden gezogen, wo ich dort ins Gymnasium in die Gutenberg-Schule gegangen bin. Und nach dem Gymnasium bin ich nicht sehr weit weg nach Darmstadt gegangen, wo ich da Mathematik und Physik studiert habe. Und dann bin ich sogar noch näher zu Hause weitergegangen, habe mein Diplom Geophysiker in Mainz gemacht, auf der anderen Seite des Rheines von Wiesbaden, bin aber jeden Tag hin und her gefahren, von zu Hause da nach Mainz.
Klaus, noch eine unhöfliche Frage hinterher, wenn man bei dir online nachliest, dann steht da immer nur, has worked for Columbia University's Lamont Doherty Earth Observatory for over 50 years and is a renowned earthquake, disaster and climate expert. Das klingt natürlich alles wahnsinnig und großartig, aber es steht nirgends, wann du eigentlich geboren bist.
Im Jahre 1936.
Respekt.
Ich bin also gerade noch ein Friedenskind.
Und wenn dich jemand auf Deutsch fragt, was du machst, was antwortest du dann?
Dann antworte ich auf Englisch, a mad scientist. Nee, ich bin ein Geophysiker, habe also mein Doktorat in Frankfurt am Geophysikalischen Institut gemacht dort und bin dann für ein Jahr zur Columbia University für ein Postdoc gekommen. Und das war jetzt schon ein ziemlich langes Jahr, ein ziemlich langer Postdoc.
Wow, das sind jetzt genau wie viele Jahre? Ich habe gerade nicht mitgezählt, seit du nach New York gekommen bist.
56
Jahre.
In 1968, in dem berühmten Jahr 68, da war viel los. Sowohl in Frankfurt als auch bei der Columbia. Da waren Demonstration und Columbia war zugeschlossen vor das Ende des Frühjahrs, aber ich bin im Herbst gekommen, da war das schon wieder in Betrieb. Aber das Lamont Doherty Earth Observatory ist nicht auf dem Main Campus, in Manhattan. Es ist außerhalb in Palisades, New York. Und deswegen lebe ich auch hier in der Nähe von diesem Institut.
Wow. Und bevor wir zu deinem Forschungsthema kommen, Klaus, kannst du uns mal mitnehmen, deine Ankunft in New York 1968? Gibt es da ein Bild, einen Moment, an den du dich erinnerst besonders?
Ja, nur, das war interessant. Da waren ja damals alle diese Anti-Vietnam-Demonstrationen. Und einen Tag also habe ich dann demonstriert vor dem Generalkonsulat in Frankfurt und am nächsten Tag bin ich reingegangen, um mein Visa dort abzuholen. Und am nächsten Tag habe ich dann wieder demonstriert. Noch interessanter war, dass ich einen freien Flug nach Amerika bekommen habe, denn mein Forschungsauftrag war von Amerikanern bezahlt worden für mein Doktorat. Und da stand als Bedingung drin, dass am Ende meines Doktors arbeiten müsste ich also nach Amerika kommen, um eine Vorlesungsreise zu machen. Und da bin ich also dann nach Frankfurt auf den Flughafen, aber also nicht auf den normale, sondern auf das militärische Gebiet des Rhein-Main-Flughafens. Und da bin ich also mit einem Militärflugzeug erstmal nach Irland geflogen. Da sind wir gelandet, mussten nur zwischenlanden, haben aufgetankt. Dann sind wir nach Neufundland geflogen in Kanada, wo wir wieder auftanken mussten. Und dann bin ich also in einem Militärflughafen in New Jersey angekommen und musste da meine Einwanderungspapiere ausfüllen. Das war alles sehr interessant. Ich war nämlich ein bärtiger Mann und da hat man mir, weil ich einen Doktor hatte, einen offiziellen Offiziersgrad zugeschrieben. Und da hat er meine Papiere angeguckt. Und dann hat er mich angeguckt und das dachte er, da müsste ein Fehler sein. Ein Oberleutnant kann ja eigentlich kein Bart tragen. Und dann hat er mal erst seinen Vorgesetzten angerufen, um klarzustellen, ob er mich da wirklich reinlassen darf. Das war sehr interessant. Das war meine Ankunft in Amerika.
Klaus, wie ich das jetzt verstehe, ist es auch so, dass du nach wie vor an der Universität bist, oder?
Ich bin für ein Jahr dort angeheuert worden und bin hier immer noch nach 56 Jahren. Als Emeritus-Professor jetzt natürlich.
Das heißt, du forschst aktuell noch an der Universität?
Forschen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Was ich mache, ist, ich wende meine Forschungsergebnisse von den letzten Jahren, Jahrzehnten an, um einen Unterschied zu machen für, wie Städte sich an den Klimawechseln anpassen.
Also was für die Hörer da draußen, was dich, glaube ich, sehr, sehr berühmt gemacht hat, ist auch die Tatsache, vor mehr als 12 Jahren, Hurricane Sandy, das hast du mehr oder weniger vorausgesehen und das hat dich quasi auch so ein bisschen auf die internationale Mappe gebracht. Ich glaube, du bist vom Time Magazine zu einem der 50 wichtigsten Menschen gewählt worden. Wie konntest du das voraussehen, dass Hurricane Sandy irgendwann entstehen wird? Und
ja, das ist ein bisschen eine falsche Interpretation. Was ich wirklich gemacht habe, wir haben die Konsequenzen von einem Sturm wie Sandy vorhergesagt, aber nicht einen Sturm zu einem bestimmten Zeitpunkt, sodass das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, dass wir Sandy vorhergesagt haben. Was wir gemacht hatten, war mit meinen Kollegen und ein halbes Dutzend Studenten, sind wir an die Arbeit gegangen und haben einen Modellsturm angenommen. Das war ein sogenannter 100-jähriger Sturm, oder der hat eine Wahrscheinlichkeit von 1% pro Jahr. dass der da ankommt, und haben das zum damaligen Seespiegel bezogen, also im Jahre 2012, und haben es aber noch mit zwei anderen Seespiegeln gemacht für das Jahr 2040 und das Jahr 2080. Dann sind wir an die Arbeit gegangen und haben uns gefragt, was so eine Sturmwelle für New York tun könnte. Und da haben wir festgestellt, dass die Infrastruktur sehr anfällig ist und insbesondere die Untergrundbahn ist sozusagen die Achillesferse der Infrastruktur. Mhm. Und da haben wir dann mit der Hilfe von MTA-Daten, die wir bekommen haben für unsere Studie, festgestellt, dass bestimmte Tunnels einfach überflutet werden. Und da haben wir viele Karten gemacht, die also gezeigt haben, welche Tunnels und Stationen sich überfluten lassen. Und wie der Sturm dann so allmählich ankam in 2012, da bekam es dann schon klar, wurde es schon klar, dass das der Sturm sein könnte, den wir sozusagen benutzt haben für unsere Studien. Und da hat die MTA was sehr Schlaues gemacht. Die hat unsere Karten benutzt und hat dann Arbeitsgruppen in diese Tunnels geschickt, um die Kontrollsysteme und Signalanlagen auszubauen, damit das Salzwasser da nicht reingeht. Und dann kam der Sturm und genau wie wir vorhergesagt haben, unsere blauen Tunnels auf den Karten sind also prompt überflutet worden. Die haben die Tunnels ausgepumpt und den Schlamm rausgebracht. Das hat so ungefähr eine Woche gebraucht. Und dann haben die diese elektrischen Kontrollsysteme und Signalsysteme wieder eingebaut. Und lo and behold, nach einer Woche ist die Untergrundbahn schon wieder gefahren, was wir nicht erwartet hatten.
Wow. Sag mal, für einen Laien wie mich, Felix, ich zähle dich auch jetzt mal dazu. Du bist jetzt auch kein Klimaexperte, aber wie gut kann man denn wirklich Extremwetter, also sowas wie ein Hurricane, vorhersagen? Geht das überhaupt und geht das heute oder ging das vor 20 Jahren noch nicht so gut? Also wie ist da der Stand der Forschung aktuell?
Über die letzten paar Jahrzehnte hinweg sind da wirklich große Fortschritte gemacht worden. Wir lernen zwar heute noch, aber trotzdem der Unterschied zwischen dem Jahr 1980 1990 oder 2000 im Vergleich zu heutzutage ist ein großer, großer Unterschied. Das hat im Teil damit zu tun mit den Satelliten, die eine sehr höhere räumliche Auflage der Daten bereiten. Es hat aber auch mit der Rechnerkapazität zu tun. Die Computers heutzutage sind sehr viel schneller und haben mehr Memory, Gedächtnis, und da kann man eben sehr viel genauere Vorhersagen machen. Außerdem hat die Klimawissenschaft selbst dazu beigetragen, denn heutzutage ist das Meer, die Meeresoberfläche ja sehr viel wärmer als vor 20 oder 30 Jahren. Das nennt sich Klimawechsel. Und dieser Klimawechsel trägt dazu bei, dass die Hurricanes, diese Stürme, diese tropischen Wirbelstürme, sehr viel mehr Energie aufnehmen in den letzten paar Stunden, bevor sie also dann ans Land ankommen. Die Windgeschwindigkeit ist höher, das barometrische Tief ist tiefer und mehr Feuchtigkeit ist in dem System, sodass mehr Wasser vom Himmel runterkommt in Form von Regen.
Also, wie hast du Sandy denn damals erlebt?
Weil Felix, ich glaube, du bist kurz danach nach New York gezogen, oder? Und kannst dich noch ein bisschen an die Stromausfälle erinnern. Das haben wir im Vorgespräch.
2012 war das Jahr, in dem ich nach New York gezogen bin. Und ich hatte vor, im Herbst nach New York zu ziehen. Meine Freundin, jetzt Frau, war schon hier, hat hier gearbeitet. Und dann rief sie mich halt eines Tages an und sagte, du, das klingt alles nicht gut hier. Eine Freundin übernachtet gerade bei mir. Wir bleiben jetzt hier zu Hause heute und hoffen, dass das auf der Upper East Side, wo die damals ihre Wohnung hatten, dass uns irgendwie an uns vorbeigeht. Und dann kam der Sturm. 2012 waren die Leute noch ein bisschen weniger vernetzt als heute, glaube ich. Das heißt, vieles kam erst in den Tagen danach richtig zum Vorschein. Bei meiner Freundin, bei Christina, haben damals die Fenster gewackelt. Das Haus hat gezittert, aber es blieb trocken in der Wohnung. Während natürlich andere Teile von New York und Klaus, du hast ja über die U-Bahn gesprochen, Unterführungen, U-Bahn-Schächte komplett abgesoffen sind. Und als ich dann ein paar Tage danach hier gelandet bin, flog ich also über Brooklyn und sah, dass in Brooklyn immer noch große Teile von Brooklyn keinen Strom hatten. Ich sah also die Flutlichter, die aufgestellt waren auf vielen Straßen von der Polizei, die den Menschen da ein bisschen Licht gegeben haben. Es war sehr, sehr unheimlich. Und die Stadt war, glaube ich, gerade erst dabei, überhaupt zu verstehen, was alles kaputt war. Also für mich war das ein sehr, sehr, eine unheimliche Ankunft hier in New York. Aber wie hast du das erlebt, Klaus, als dann plötzlich all das, was du in dein Szenario mit deinen Kollegen reingeschrieben hattest, vor deinen Augen passiert ist?
Ja, no, das ist also eine ganz andere Geschichte. Da muss ich noch praktisch 12 Jahre vor Sandy zurückgreifen. Denn meine Frau, die seither gestorben ist, wollte unbedingt in ein bestimmtes Haus in einer bestimmten Nachbarschaft in der Nähe vom Hudson River einziehen. Und ich habe ihr das gesagt, auf gar keine Möglichkeit. Das kommt nicht in Frage. Warum? Weil das in der Flutzone ist. Du kannst mich doch nicht in eine Flutzone setzen, wenn ich anderen Leuten sage, dass sie das nicht machen sollen. Aber wenn man verheiratet ist, macht man Kompromisse. Und dann habe ich gesagt, okay, wir ziehen dorthin, aber unter einer Bedingung. Wir heben das Haus 7 Fuß höher an, setzen das auf eine neue Fundamente. 7 Fuß, das sind als mehr als 2 Meter. Und da haben wir uns darauf geeinigt. Wir haben einen Architekten angeheuert, obwohl wir eigentlich die Pläne selber gemacht haben. Du brauchst aber einen lizenzierten Architekten, um die Pläne einzureichen beim Bauamt. Das haben wir dann auch gemacht. Und da haben die gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut, was ihr da vorhabt, sehr voraussehend. Aber ihr überschreitet die Baugrenzenhöhe, da könnt ihr das nur 3,5 Fuß anheben, also ein bisschen über 1 Meter. Da habe ich gesagt, ja, das ist aber nicht gut. Das ist nicht genügend. Ja, Sie können ja einen Teil Ihres Dachs runternehmen, wenn Sie das wollen, und ohne Dach das Haus anheben. Aber das habe ich gesagt, nee, ich will schon ein Dach über dem Haus haben. Da haben sie mir das also nur für 3,5 Fuß Anhebung zugestimmt. Oh, okay, das haben wir dann gemacht. Ich habe also dann, wie das Sandy ankam, 2,5 Fuß, fast 1 Meter, Flut in meinem Wohnzimmer gehabt. Ich wusste dann natürlich schon 1-2 Tage vorher, dass das passieren würde von den Meeresvorhersagen. Wir haben dazu Vorbereitungen gemacht, haben alle die Möbel in den 2. Stock raufgebracht und so weiter und haben auch der Nachbar geholfen und so weiter. 2,5 Fuß plus 3,5 Fuß Anhebung, das macht 6 Fuß. Ich hatte 7 Fuß Anhebung angefragt gehabt. Ich hätte also 1 Fuß zwischen dem Wasserspiegel und meinem Fußboden gehabt, wenn ich die 7 Fuß bekommen hätte, die ich angefragt hatte. Eine Woche nach Sandy bekomme ich einen Brief von meiner Gemeinde. Jetzt können Sie Ihr Haus anheben für 7 Fuß. Dankeschön. War ein bisschen spät.
Und hat eure Ehe den Sturm überstanden?
Oh ja. Wir waren glücklich verheiratet für mehr als 40 Jahre. Und diese gemeinsame Krise hat uns natürlich noch mehr zusammengebracht. Und es hat mich auch natürlich in der Gemeinde da ein bisschen mehr bekannt gemacht, als ich das eigentlich wollte. Und ich bin heute da noch tief damit beschäftigt, jetzt die ganze Gemeinde auf diesen Klimawechsel vorherzubereiten.
Ja, das ist auch meine Frage. Was passiert mit New York in der Zukunft? Es gibt ja auch Forscher, die sagen, im 22. Jahrhundert könnte New York aussehen wie Venedig. Also die vielen Flüsse und Ströme, die wir hier schon haben, wir sind ja schon eine Stadt, die am Meer, mit dem Meer und mit den Flüssen lebt. Diese Flüsse und diese Meeresströme, die werden einfach die ganze Stadt durchziehen. Kannst du für uns dein Klaus-Bild malen von New York in 100 Jahren? Wie glaubst du, wird es hier aussehen?
Ja, nun, also Teile von New York sehen jetzt an manchen Tagen schon wie Venedig aus. Denn über das letzte Jahrhundert hinweg hat ja sich der Meeresspiegel schon um 1 Fuß, also 30 Zentimeter, angehoben in New York-Gegend. Und das macht einen großen Unterschied. Wenn das Meer 30 Zentimeter höher oder tiefer ist, das kann bedeuten, dass du so 20 Zentimeter Flut auf der Straße hast, ne? Denn manche Straßen sind also praktisch bis an den Meeresspiegel herangebaut, zu den oberen, höheren Gezeiten natürlich. Nicht für untere Gezeiten oder der Mittelwert zwischen hohen und tiefen Gezeiten. Das bedeutet, dass jetzt schon für Neumond und Vollmond manche Nachbarschaften, wo diese Gezeiten ein bisschen höher sind durch den Mond, jetzt schon regelmäßig überflutet sind. Das nennt sich auf Englisch Sunshine Flooding, also wo man dann die Fluten bekommt, ohne einen Sturm zu haben. Nur einfach zu den Gezeiten, wo die Gezeiten ein bisschen höher sind. Das war jetzt die Konsequenz von 30 Zentimeter Meeresspiegelanhebung über die letzten 100 Jahre. Für das Jahr 2040 sind ungefähr so 2 weitere Füße, so 60 Zentimeter Meeresspiegelanhebung vorausgesagt. Und bis zur Jahrhundertwende, zum Jahre 2100, da wird es so ungefähr 6 Fuß, das sind ungefähr 2 Meter Meeresspiegelanhebung vorhergesagt sein. Da sind natürlich große Unsicherheiten in diesen Vorhersagen, denn es kommt halt drauf an, ob der Trump gewählt wird oder der Biden gewählt wird. Das kann dann Konsequenzen für den Energiewandel haben. Je mehr wir jetzt noch Greenhouse-Gase da in die Atmosphäre schicken, da wird natürlich mehr der Meeresspiegel angehoben werden, als wenn wir weniger tun. Und das sind natürlich sehr schwere Konsequenzen, wenn man 2 Fuß oder 6 Fuß von Meeresspiegelanhebung hat. Das bedeutet, dass ungefähr so eine 500.000 von Leuten, die jetzt an der Waterfront leben, also am Ufer leben, dass die dann umziehen müssen zu höheren Gebieten der Stadt. Und das wollen die Politiker einfach jetzt noch nicht annehmen als eine Maßnahme, die wirklich notwendig sein sollte. Da macht man jetzt alle möglichen andere Vorbereitungen, wo man sich so gewisse Technologien von den Niederlanden, von Holland, sich ausleiht mit Dikes and Levees und so weiter. Und um da so diese meeresnahen Überschwemmungen zu vermeiden. Das sind aber also so nur so, wie sagt man auf Deutsch, so Pflasterversuche, um die Wunden da so ein bisschen abzuheilen. Aber das ist nicht wirklich eine Maßnahme, die sustainable ist, die also unterhaltsam sein wird.
Klaus, eine Frage. Ich mache mir ja immer Sorgen um meine Co-Hosts, in dem Fall um Felix. Felix lebt auf der Upper West Side. Wie sicher ist denn seine Gegend da in den nächsten Jahren?
Ja, hallo. Also die Upper West Side ist ja so ungefähr 100 Fuß hoch. Das ist also kein Problem. Wenn er in Rockaways und in anderen Teilen von Queens und Brooklyns oder Staten Island oder selbst in West Harlem am Harlem River oder East River leben würde, dann wäre das nicht so sehr ratsam, würde ich sagen. Aber die Columbia Universität und die Upper West Side, ja, das schon das Wort allein Upper West Side bedeutet nicht nur Uptown, es bedeutet auch eine höhere Lage. Da kann man sich ganz wohlfühlen. Wenn es zu den Fluten kommt, es wird natürlich trotzdem heißer werden. Wir werden alle schwitzen müssen, vor allem wenn wir die U-Bahn benutzen, denn die hat also keine gute Klimaanlage in den Stationen, wo wir da offen lange für die U-Bahn warten müssen.
Olli, ich bin sicher. Zumindest jetzt. Ich habe gerade dir sehr aufmerksam zugehört, Klaus, weil ich natürlich darüber nachgedacht habe, als du gesagt hast, die Menschen werden sich zurückziehen müssen auf höhere Gebiete.
Eine halbe Million.
Überlegt, was das bedeutet. Also jetzt, wenn man googelt, wie viel ist Manhattan wert, dann heißt es da, Manhattan ist nach manchen Berechnungen knapp 2 Trillionen Dollar, a trillion Dollars wert. Das sind also, glaube ich, das wären dann auf Deutsch, glaube ich, Billionen. Das heißt, jetzt komme ich mit der Mathe durcheinander. Wie übersetzt man Trillionen richtig auf Deutsch?
10 to the power of 12.
Es wird auf jeden Fall ungeheure Umstürze geben in der Stadt, was das Real Estate angeht. Wo in New York wird denn überhaupt noch wertvoller Real Estate sein? Die Insel Manhattan geht ja in die Höhe, wie du gerade gesagt hast, von ganz unten von der Spitze, wo die Freiheitsstatue steht, in der Nähe vom Battery Park bis hoch nach Washington Heights und dann wieder runter Richtung Bronx. Wo sagst du voraus, wird in Zukunft der wertvollste Real Estate New Yorks?
Ja, die derzeitig Höchstlagen, mit die unbebaut sind, da gibt es eine ganze Menge. Aber das sind, wo die Toten begraben sind. Die Cemeteries, wie sagt man das auf Deutsch? Die Kirchhöfe.
Friedhöfe.
Friedhöfe, dankeschön. Interessanterweise, die sind im Privatbesitz. Die sind nicht öffentlich. Ich könnte mir also vorstellen, dass so ein Druck auf den Privatbesitzer der Friedhöfe gemacht wird, dass da schon manchmal mir der Gedanke kommt, dass wir die Lebenden und die Toten miteinander austauschen sollten. Das ist eine ungewöhnliche Idee. Aber nur die Lebenden würden uns das übel nehmen, die Toten wahrscheinlich nicht. Die würden sagen, ja, geh doch auf die Höhe und setz uns da unten hin. Uns macht das nichts aus, wenn wir überflutet werden.
Du hast ja den Ruf des Pessimisten unter den Forschern hier in der Stadt. Zumindest wenn man die Magazinartikel über dich liest. Würdest du das unterschreiben?
Ja. Ich bin bekannt als Mr. Dooms. Aber also, ich muss das korrigieren. Ich bin weder ein Pessimist, ich bin nicht ein Optimist, ich bin ein Realist. Und das bedeutet, dass wir neue Möglichkeiten haben, die wir ausnutzen sollten. Wir sollten also den Klimawandel benutzen, um manche andere Dinge auch zu verbessern. Wir müssen nämlich ohnehin die Stadt umbauen. Warum das nicht dann zu benutzen, um die Stadt besser zu machen? Das ist eine Gelegenheit, die ohne Klimawandel wahrscheinlich nicht möglich wäre. Es kostet Geld. Aber die Frage ist, wofür benutzen wir unser Geld? Geld ist nur da. Die Frage ist, wird es richtig benutzt? Und das ist das Problem, dass momentan werden immer noch neue Luxury-Apartments, neue Häuser gebaut an der Waterfront, wie man das hier nennt, also ganz nahe am Ufer, entweder des East Rivers oder an der atlantischen Küste in Walkaways und anderen Gebieten. Das ist eine völlige Missinvestition.
Klaus, ich muss eine Frage stellen an der Stelle. Wenn du jetzt der Bürgermeister von New York City sein dürftest, was ist denn die Maßnahme, die du ergreifen würdest gegen den Klimawandel in New York, die deiner Meinung nach wirklich gut funktioniert?
Erstens mal bin ich immer noch deutscher Staatsbürger, sodass ich also glücklicherweise nicht zum Bürgermeister erwählt werden kann. Und selbst wäre das möglich wäre, ich bleibe also lieber ein Berater des Bürgermeisters, wie ich das 11 Jahre gemacht habe. Das war haben wir das angefangen unter Bloomberg, wenn Bloomberg noch Oberbürgermeister in New York war. Ich würde am ersten Tag, wo ich da gefragt werden würde, nichts machen. Ich würde nämlich alle meine Berater erstmal in das Rathaus anfordern und die für einen Monat lang erstmal einen optimalen Plan anfertigen lassen. Das ist das große Problem, das New York momentan hat. Wir haben so viele Bürokratien, und jetzt muss ich manchmal englische Ausdrücke benutzen. Wir haben die DEP, the Department of Environmental Protection. Wir haben das Parks Department. Wir haben the Transportation Department. Wir haben the Sanitation Department. Den Abfluss von den Straßen und die Straßenreinigung besorgen muss. Und so weiter. die haben alle ihre Pläne, wie sie in ihrem Silo da was machen können. Aber diese verschiedenen Maßnahmen machen nicht einen guten Gesamtplan, der koordiniert ist zwischen den verschiedenen Departments und am wirksamsten ist, um die Stadt an den Klimawechsel anzupassen. Das wäre mein erster Wunsch heute, morgen und alle Jahre danach. Ein Gesamtplan für die Stadt zu erstellen, der also wirklich optimal ist. Ein optimal bedeutet nicht optimal für jedermann. Das bedeutet, dass wir alle ein bisschen nachgeben müssen. Die Real Estate Industry, also wie sagt man das bei uns in Deutschland, das Immobiliengeschäft ist so dominierend momentan. Und da das Immobiliengeschäft kurzfristige Gewinne ansteuert und nicht langzeitig denkt. Und da sie einen so großen Einfluss mit der Stadtverwaltung haben, sodass immer noch dumme Dinge gemacht werden hier. Das bedeutet nicht, dass auch gleichzeitig gute Dinge passieren. Aber die laufen immer noch parallel. Die dummen Dinge und die gescheiten Dinge.
Aber gibt es eine konkrete bauliche Maßnahme, die uns, also ich habe eine Abhandlung von dir gelesen, in der du vorgeschlagen hast, dass man in Hochhäusern ab dem 10. Stockwerk erst Bürogebäude anlegen sollte und die ersten 10 Stockwerke sollen frei sein.
Ja, vielleicht nicht 10, aber also man kann ja mal mit den unteren 2 oder 3 anfangen. Die waren ja auch an der Wall Street alle überflutet during Sandy, ne? Und dann so über die Jahrzehnte hinaus kann man die so nacheinander die unteren Stockwerke aufgeben, sich auf die höheren zurückzuziehen. Man musste dann natürlich die Lobbys auch so allmählich anheben, nicht vom Grundstock bis zum 2., 3., 4. Und da gibt's auch eine berühmte architektonische Spezialität in New York, die nennt man die Highline. Das ist eine früher angehebene Eisenbahn, die da existierte, die jetzt schon für praktisch 100 Jahre nicht mehr in Betrieb ist, aber sie existierte noch. Und da hat man das als einen höheren angelegten Park jetzt umgebaut. Da kann man so über die Straßen hinweggehen. Und ich habe also immer gesagt, ja, wir brauchen halt mehr Highlines, die dann so diese Hochhäuser miteinander verbinden. Und unten auf den am Broadway, da sieht man die Gänse herumschwimmen. Aber oben auf der Highline, da kannst du jetzt vom Haus zu Haus gehen. Und wir können ja auch Mopeds erlauben für spezielle Highlines und vielleicht sogar Taxis, wenn wir nicht die Taxis auf Amphibien-Taxis umbauen. Da gibt es also viele Möglichkeiten, sich an diese neuen Situationen anzupassen. Aber also es braucht halt einen Gesamtplan, denn wenn wir 500.000 Leute von den Meeresgebiet da ausziehen müssen, die müssen ja dann neue Wohnungen haben. Und wir haben jetzt ohnehin schon ein Wohnungsbedürfnis, das nicht gedeckt ist, sodass das also zwei Fliegen mit einer Schlage schlagen kann. Nämlich, das kann den derzeitigen Wohnungsbedarf berücksichtigen und dann darüber hinaus mit einer höheren Bebauungsdichte Raum machen für die Leute, die also ausziehen müssen aus den tiefgelegenen, überfluteten Gebieten.
philosophische Frage an dich, Klaus. Ich bin hierher gekommen, November 2012, da war Sandy gerade durch die Stadt gefegt. Ich kann mich noch erinnern, im Landeanflug, wie Brooklyn zum Teil komplett dunkel war und da waren große Scheinwerfer aufgestellt auf den Straßen. Man sah so Schemen von Menschen unten durchlaufen. Ich habe dann erlebt in den Jahren danach, wie sich die Stadt dem Wasser wieder zugewandt hat und plötzlich gab es überall neue Parks und man hat den Holländern zugehört und die lassen das Wasser rein und keine Mauern bauen, sondern Grünflächen. Und jetzt habe ich selber Kinder hier in der Stadt und sehe die Stadt nochmal von einer ganz neuen Seite, weil ich natürlich jetzt von vielen profitiere, was nach Sandy gebaut wurde, weil die Stadt plötzlich viel mehr Sportplätze hat und viel mehr Piers, auf denen man sich aufhalten kann und die Küste wieder belebt hat. Und jetzt sagst du, eigentlich fehlt der Stadt komplett die Vision. Der Stadt fehlt die Zusammenarbeit, der fehlt die Langfristigkeit. Und Olli und ich, wir haben beide kleine Kinder und fragen uns natürlich immer wieder, wie können wir die vorbereiten auf das, was kommt? Was ist deine Antwort darauf?
Ich würde sie für den nächsten Sandy an der Hand nehmen und sie in einen Stadtteil leiten und begleiten, um ihnen das zu zeigen, was da los ist. Und falls sie also amerikanische Staatsbürger werden wollten, dann würde ich ihnen zuraten, für die richtigen Leute zu wählen, die die richtigen Maßnahmen vornehmen. Das ist das Interessante, wo die Amerikaner vielleicht einen Vorteil von über den Europäer haben. Vielleicht mit der Ausnahme von den Niederlanden. In Europa werden diese Maßnahmen oft von der Regierung unternommen. Hier kommen die Initiativen oft von den Nachbarschaften, Communities. Und meine Einsicht, die ich über die Jahre hinweg gewonnen habe, ist, die erfolgreichsten Maßnahmen, die bisher vorgenommen wurden, waren von diesen Communities, von diesen Gemeinschaften, von den Nachbarschaften selbst betrieben und haben dann die Regierungen von den verschiedenen Regierungslagen, von der Stadt zum Land, zum der Bundesregierung hin, angefordert, dass die Maßnahmen nehmen. Nicht umgekehrt. Das ist eine sehr interessante Bewegung hier. Und so dass ich also eine große Hoffnung habe hier, dass die amerikanischen Communities hier wirklich die Initiative ergreifen werden und ihre Regierungen dazu zwingen werden praktisch. Wenn sie das nicht machen, dann wirst du nicht gewählt. Okay? Das ist eine Erwartung, die ich habe. Ob die nun in Wirklichkeit umgesetzt wird, das ist natürlich eine große Frage. Aber also trotzdem, ich habe da eigentlich Hoffnung dafür.
Das heißt, wir können unseren Kindern beibringen, das selbst in die Hand zu nehmen. Und hast du denn ein konkretes Beispiel aus einer Neighborhood in New York, wo du sagst, die machen das, das ist wirklich...
Vielleicht das beste Beispiel ist, weil sich das so über Jahrzehnte hin erstreckt hat, so ungefähr um das Jahr 2000 herum, da waren schon ein paar mildere Stürme, war nicht so stark wie Sandy. Und da war eine Nachbarschaft in Staten Island, die also immer sehr davon beeinträchtigt wurden. Und da haben die sich zusammengetan und wollten ausgekauft werden. Die wollten also, dass die Regierung ihnen den Wert ihrer Häuser bezahlt, so dass sie dann sich in anderen Gebieten, die nicht flutbedrängt sind, dass die da ausziehen könnten und woanders hinziehen könnten. Und da hat die Stadt New York nichts davon wissen wollen. Und dann wurden die Stürme immer ernster. Im Jahre 2011, da war ein Sturm, der nannte sich Irene. Und da wurde diese Nachbarschaft, it's called Orchard Beach in Staten Island, die haben sich da zusammengetan und gesagt, jetzt wird's aber ernst. Jetzt müssten wir wirklich was tun. Und die Stadt und das Land haben immer noch nicht ihnen zugehört. Und dann kam Sandy. Und da gab es nicht nur Schaden an den Häusern, da waren auch einige Todesfälle damit verbunden. Ich glaube, 12 Leute starben vom Sandy in der Nachbarschaft. Und da sind die also jetzt nicht mehr zur Stadtregierung gegangen, sondern zu ihren Abgesandten in Albany, das ist die Landesregierung. Und die haben den Gouverneur überzeugt, dass er einen Teil der Disaster Relief Funding, einen Teil dieses Geldes zu benutzen, um die auszukaufen. Und das ist dann wirklich vonstatten gegangen. Da sind ein paar hundert Millionen Dollar benutzt worden, um mehrere hundert Häuser auszukaufen. Da waren 2 oder 3 Leute, die nicht sich beteiligt haben. Die haben sich seither das sehr zu Herzen genommen, dass sie das gemacht haben sollten. Denn jetzt sitzen die da alleine in einem Moor praktisch, nicht? Und es wurde ihnen auch gesagt, dass die Stadt nicht mehr den Müll abholt. Und keine Garantie für Wasser und Wasserabfall und so weiter oder Strom. Die müssten also dann alle einfach auf sich selbst gestellt sein. Und seither weiß nicht, ob die jetzt noch da sind oder nicht. Aber das war ein gutes Beispiel, wie eine Nachbarschaft zusammenkommt, um wirklich Einfluss zu haben und dann einen Unterschied machen konnte.
Sehr spannend. Hast du denn aus der weiten Welt ein Beispiel? Also gibt es eine Stadt, die für dich ein Vorbild ist, wo man vielleicht auch in der Zukunft stärker hinschauen wird, um zu verstehen, wie Städte weiter existieren können im Klimawandel?
Es gibt keine Stadt, die ein direktes Vorbild für New York sein könnte. Weil nämlich New York, es besteht ja aus praktisch 4 Inseln und nur ein Stadtteil. Die Bronx ist also Teil des Festlandes. Okay? Das ist so eine ungewöhnliche Stadt mit so viel ökonomischen Kapazität, so dass eigentlich keine Stadt ein gutes Vorbild sein könnte. Es gibt natürlich Städte, San Francisco hat einen Plan, Portland, Oregon hat einen Plan, international. Indonesien will Jakarta die Hauptstadt verlegen, aber also nur den Regierungssitz verlegen. Das bedeutet, dass immer noch 10 Millionen Leute dort noch bleiben werden müssen. Okay? Es gibt schlechte Beispiele. Miami and Miami Beach, write them off. If you have property there, verkauf so schnell wie möglich. Also, es gibt da so viele Beispiele, die gut sind und schlecht sind, aber Klimaanpassung ist so lokal spezifisch. Das Beispiel der Niederlande ist nicht ein gutes für New York. Zum Beispiel, die Army Corps of Engineers hat einen Plan gemacht für New York, wo die da so niederländisch stile Barrieren vorgeschlagen haben. Aber die Barrieren in den Niederlanden oder auch die Thames Barrier in London, Die wurden zu einer Zeit hergestellt und geplant, wo die Leute noch keine Vorstellung von Meeresspiegelanhebung hatten. Warum ist das so ein Problem? Hier ist das Problem. Du kannst die Ozeansturmwellen, die während eines Sturmes kommen, mit diesen Barrieren raushalten. Du kannst aber nicht den Meeresspiegel heraushalten. Warum? Wenn du das Meer raushalten willst von der Stadt, dann musst du dir die Barrieren ja permanent zumachen. Nicht nur during den Sturmfluten. Dann lebst du also unter dem Meeresspiegel. Und das haben die Holländer jetzt schon für mehr als 100 Jahre gemacht. Was ist das Problem? Das Problem ist, in Holland, dass da rein in die Möse zum Meer raus wollen. Wenn du da also das Meer raushältst, permanent, dann wirst du vom Rhein und von der Möse von hinten geflutet. Was bedeutet das für New York? Dass der Hudson River und der Raritan River die Stadt von hinten her überfluten würden. Du kannst immer noch kurzzeitige Sturmfluten heraushalten, wo du die Barrieren da schließt, einfach für ein paar Stunden. Da wird der Fluss nicht von hinten her dich überfluten. Aber wenn du das mehr als ein paar Stunden die Barrieren zumachst, dann bist du wirklich in deep trouble.
Lieber Klaus, wenn man dich so reden hört, es hört sich für mich, dass das danach an, dass das eigentlich unausweichlich ist und nur eine Frage der Zeit. Andererseits, ich habe jetzt gerade in Vorbereitung auf dieses Gespräch, und das war wirklich harte Kost, ich habe mir viele Sachen angeguckt, auch viele Gespräche von dir online. Ich habe mir aber auch Gespräche von anderen Klimaforschern angeguckt. Da war es ein Stück weit, und jetzt verstehe ich auch, woher die Frage von Felix kam, der Pessimist versus Optimist, und du sagst, du wärst Realist. Gibt es noch irgendwelche Hoffnung, dass wir die Klimakrise in den Griff bekommen?
Ja und nein. Ja, in dem Sinne, wenn wir also wirklich unseren Energiewandel umstellen von den Kohle und Öl und Gas auf non-fossil fuel, also auf Wind- und photovoltaischen Energie, vielleicht auch andere, zum Beispiel Heat Pumps, die also ein geothermische Wärmepumpen, die also die geothermischen Gelegenheiten ausbenutzen. Wenn wir das schnell hinkriegen, nämlich beim Jahre 2050, das ist so um die Ecke herum zeitweise, dann würden wir nicht mehr so viel in der Zukunft uns anpassen müssen. Aber das sieht nicht so aus, dass auf dem weltweiten Gebiet wir das so wirklich hinkriegen können. Denn das bedeutet also, dass die Russen und die Japaner und die Chinesen und die Indonesier und die Brasilier und ja, selbst die Afrikaner, die selbst nicht sehr viel Energie verbrauchen heutzutage, Indien und so weiter, Pakistan, dass die alle zusammen mit den Europäern, den Amerikanern, Kanadiern, Mexikanern und so weiter, alle am gleichen Seil ziehen. Dann würden wir uns nur für eine Meeresspiegelanhebung von, ja, vielleicht so ungefähr 2 Meter hinauskommen. Das ist schon unangenehm, 2 Meter, aber es sind nur 2 Meter. Wenn wir einfach so weitermachen würden, wie wir das jetzt zutage tun, dann müssen wir uns so für eine Meeresspiegelanhebung von 10 Metern vorbereiten. Das bedeutet, international Millionen, Millionen von Leuten müssen irgendwo anderes hinziehen. Das bedeutet eine politische Krise, eine Sicherheitskrise, eine Nahrungsmittelkrise, eine Krise nach der anderen. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur uns an den Klimawandel anzupassen, aber den Klimawandel zu minimalisieren, um eine Energietransformation so schnell wie möglich herbeizuführen.
Letzte Frage noch an dich, lieber Klaus. Was kann man im Privaten tun oder was tust du, um genau diesen Impact, den du als Individuum hast, was hast du für Tipps für unsere Hörer? Wir haben jetzt ziemlich viele Hörer, die natürlich jetzt nach diesem Podcast hoffentlich genauso niedergeschlagen sind wie ich und aber auch voller Tatendrang sind und jetzt was ändern wollen. Was empfiehlst du diesen Leuten?
Da gibt es viele kleine Dinge, die sich zusammen summieren in große Konsequenzen. Jeder, ob er ein Hausbesitzer ist oder ein Autobesitzer ist, kann ganz offensichtlich dazu beitragen, um diese Energieumwandlung so schnell wie möglich herbeizuführen. Wenn man ein Mieter ist, dann kann man hoffentlich mit dem Hausbesitzer oder eine Hausgemeinschaft zusammenzubringen, um diese Umwandlung herbeizuführen, so schnell wie möglich. Und man muss eben politisch die richtigen Leute in das Amt wählen, die diese Dinge eben schlau machen und vorsichtig anfangen, vorsichtig in dem Sinne, dass sie vorhersehend sind und langfristige Planung mit einbeziehen und nicht nur kurze, schnelle Möglichkeiten da so hinmachen und sagen, jetzt haben wir da was Gutes getan. Das ist nicht genügend. Wenn ihr Kinder habt, sagt ihnen, dass die Schauer im Bad sollen sie halt sehr kurz machen, nicht? Und wenn sie abspülen, dann sollen sie nicht das warme Wasser laufen lassen. Und so weiter und so weiter. Und in der Schule sollen sie mit ihren Schulfreunden diese Dinge besprechen. Und wenn sie Pfadfinder sind, sollen sie das mit den Pfadfindern besprechen und so weiter und so weiter. Auf jeder Ebene gibt es eine Möglichkeit, um zusammenzukommen, um das Richtige zu tun.
Klaus, wo siehst du denn deine eigene Zukunft? Wartest du am Hudson River auf den nächsten Supersturm und setzt dein Haus höher oder ziehst dich zurück nach Schwaben? Wie schaut's bei dir aus?
Ja, nur ich bin jetzt alt genug, dass ich jetzt noch ein oder zwei Sandys verkraften kann, ohne viel Geld in das Haus zu investieren. Ich würde gerne mein Haus verkaufen, aber nicht an neue Besitzer. Ich würde das gerne an eine Gemeinde oder den Staat verkaufen, sodass nicht neue Besitzer damit dieser Flutgeschichte dann betroffen werden. Das ist mein Vorhaben. Ich will also das Haus verkaufen, aber nicht an neue Besitzer. Und ich mache das, was ich im Private mache, mache ich das mit der Gemeinde, in der ich wohne, den Ort. Da machen wir einen Comprehensive Plan. Ich bin da in zwei offiziellen Funktionen bei der Gemeinde angestellt, um die zu beraten. An der Waterfront Resiliency Commission und am Comprehensive Plan. Und da versuche ich eben so viel wie möglich die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Ich habe mich jetzt in New York mehr oder weniger aus der Stadt so ein bisschen rausgehalten. So im Hintergrund arbeite ich da immer noch, aber mit sogenannten NGOs, Non-Governmental Organizations, wie nennt man das auf Deutsch? Ja, nicht Regierungsorganisation, die das so, die Politik beeinflussen wollen, und die sind eigentlich sehr gut. Da gibt es eine sogenannte Waterfront Alliance, die Environmental Defense Fund oder die Nature Conservancy und so weiter und der Sierra Club. Die machen da also sehr viel gute Dinge und ich versuche ihnen zu helfen und eben die wissenschaftlichen Basis für Politik bereitzustellen.
Du bist jetzt über ein halbes Jahrhundert weg aus Deutschland. Fehlt dir Deutschland noch? Hast du manchmal Heimweh?
Ich war eigentlich immer ein Weltbürger. Ich war schon, wenn ich Deutschland war, bin ich also viel in der Weltgeschichte rumgereist. Und obwohl ich nie meine Columbia Universität habe ich nie gewechselt. Ich bin jetzt da für die letzten 56 Jahre. Ich bin aber in der Weltgeschichte herumgefahren, habe 2 Jahre was in Pakistan gemacht, in Indien, in Indonesien, in Vietnam, in Afrika, in Mittelamerika. Es war, Columbia war meine Basis, um ein Weltbürger zu sein, wissenschaftlich und Einfluss zu haben, wo immer die Not dafür war. Selbst oben in Alaska habe ich für 20 Jahre gearbeitet. Bin da jeden Sommer rauf, ein Programm, wo wir da verschiedene Dinge gemacht haben. Ursprünglich war das, hat das mehr mit Erdbeben und Vulkanen zu tun und erst später bin ich dann auf Klimawechsel umgewechselt.
Du bist auf jeden Fall der coolste 88-Jährige, den wir jemals in diesem Podcast hatten und wir sind dir wahnsinnig dankbar für deine Zeit und für das offene Gespräch. Und meine letzte Frage an dich ist eigentlich, was glaubst du, wie lange wird es deine Heimat New York noch so geben, so wie wir heute in ihr leben? Wann glaubst du, wird das Jahr erreicht sein, wo alle, auch die, die ganz kurzfristig denken, aufwachen und sagen, so wie New York war und wie es berühmt wurde, so geht es nicht mehr weiter?
Ja, New York ist berühmt, dass es eine Stadt ist, die also nicht dieselbe Stadt ist von einem Jahr zum nächsten. Das ist ein großer Vorzug. Das bedeutet, sie hatte eine Anpassungsfähigkeit, theoretisch, die bisher damit verbunden war, dass man halt Profit machte, Gewinn machte. Das ist jetzt die Frage, ob die gescheit genug sind, um auch einen Gewinn aus dem Kleinraum Wechsel herauszumachen und nicht einen Verlust. Das wäre jetzt wirklich interessant. Und ich schaue da mit Interesse zu, wie das jetzt so weitergeht.
Klaus, wir sind dir wahnsinnig dankbar und wir geben am Ende immer noch einmal das Mikrofon ab an unseren Gast, weil oft gibt es Dinge, die haben wir übersehen. Manchmal gibt es Dinge, die unser Gast uns noch mitteilen möchte. Manchmal gibt es Grüße. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben heute am Ende dieses Gesprächs?
Wo immer ihr seid, da gibt es immer Möglichkeiten, mitzuhelfen, um den Klimaeinfluss so milde zu machen wie möglich. Beides an der Mitigation-Seite, also keine Energie zu benutzen, die Greenhouse-Gase erzeugt, als auch an der Anpassungsseite. Und ich hoffe, dass wo immer ihr lebt, ob das in den Vereinigten Staaten ist, ob das zurück in Deutschland ist oder irgendwo anders auf der Welt, dass ihr so viel wie möglich dazu beiträgt.
Und das alles im völlig akzentfreien, leicht schwäbischen Deutsch. Danke. Professor Klaus Jakob für den Podcast und vielen, vielen Dank für die vielen Einsichten. Olli, wie können wir dieses Gespräch vernünftig beenden? Wir haben über so viel über die Zukunft geredet, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart in unserem kleinen Videocall hier.
Kann ich schnell was anfügen?
Natürlich, jederzeit.
Ganz herzlichen Dank, Olli und Felix.
Wir haben zu danken.
Ja. Total. Also ich habe ja ein bisschen gesagt, ich bin so das Rabbit Hole tief reingegangen der Klimaforschung und das hat mich alleine schon so ein bisschen, Felix, ich habe es dir geschrieben, niedergeschlagen gemacht und Und jetzt das Gespräch mit dir, natürlich, ich bin auch voller Tatendrang, aber Felix, ich weiß ja nicht, wie lange du noch vorhast, in New York zu leben, aber ein paar Jahre hast du noch sicherlich, aber irgendwann wäre es auch schön, wenn du wieder nach Deutschland kommen würdest.
Das ist dein Fazit von dem Podcast.
Genau.
Ja, irgendwann.